Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Er ist im Osten Deutschlands geboren, fühlt sich als Ostdeutschler und trotzdem musste er sich als Kind immer wieder erklären, warum bist du hier, wo kommst du her und vor allem darf einer wie du eigentlich deutsch sein. Don Pablo Mulemba ist Sohn eines Angolaners und einer Ostdeutschen, aufgewachsen in Eberswalde. Heute ist der ehemalige Profi, Handballer, preisgekrönter Journalist, Reporter, Podcaster, Buchautor und Moderator von Atlas, einem Auslandsformat für junges Publikum. Also ein Mann mit vielen Perspektiven auf den Osten, auf Deutschland und auf die Frage, wie wir eigentlich miteinander leben wollen. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, Don Pablo Mulemba. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Uns freut sehr. Und ich habe in deiner Biografie, bin ich natürlich gleich hängen geblieben, bei der Hochschule der Künste. Wir haben beide an der gleichen Uni studiert. Ich allerdings 30 Jahre vorher dir.
Das habe ich auch. Ja, das habe ich gelesen.
Und ich habe mich gefragt, ob es dir da wohl genauso gut gefallen hat wie mir damals.
Ja, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Und vor allem auch super spannende Leute kennengelernt.
Ja, ne?
Ja. Anfangs, glaube ich, habe ich mich noch so ein bisschen fremd in diesem ganzen Uni-Kontext gefühlt, weil ich jetzt so der Erste aus der Familie war, der eine Uni von innen gesehen hat. Und ich glaube, ich musste mich erstmal so ein bisschen gefühlt so anpassen, weil ich noch so das Gefühl hatte, hier sprechen alle irgendwie ganz anders, hier Berlin hat gar keiner, hier sprechen alle irgendwie Hochdeutsch. Also ich glaube, ich habe auch erst Hochdeutsch an der Uni gelernt.
Aber es hat ja was gebracht. Ich meine, du bist preisgekrönter Autor, Podcaster, Journalist, Moderator und hast jetzt ein Buch geschrieben. Gestern die Lesung, 500 Leute sind gekommen. Was war das für ein Gefühl?
Ich muss ehrlich sagen, mir haben danach, also nach dieser Veranstaltung, also die Worte gefehlt, aber auch dieser Moment, als ich anmoderiert wurde und dann quasi auf die Bühne gekommen bin und dann so viele Leute da standen und geklatscht haben. Und dann sehe ich ja da auch ein paar Leute, die ich dann irgendwie kannte. Und ich war so total, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Also total überwältigt einfach. Ja. Mich hat voll gerührt irgendwie. Also unbeschreiblich,
ach, schön.
Unbeschreibliches Gefühl.
Und Mama, Papa, Schwester auch alle da und auch alle ganz stolz und gerührt.
Die ganze Bande war da. noch so erste Reihe. Und dann kann ich mich noch an so eine Situation erinnern. Ich habe, glaube ich, eine etwas emotionalere Lesestelle vorgelesen fürs Publikum. Und ich habe mir dann immer vorgenommen, nicht ins Publikum zu schauen, damit ich nicht irgendwie abgelenkt werde. Und dann habe ich auch so in die erste Reihe geguckt und sehe so, wie sich alle drei so an die Hände fassen. Ich war so, oh mein Gott, ich kann da nicht hingucken. Das fand ich noch
schön.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Papu, wir wollen deine Geschichte hören, weil die ist wirklich außergewöhnlich und sehr spannend. Wir fangen mal ganz von vorne an, damit wir sie so richtig verstehen, bei deinen Eltern. Dein Vater kommt aus Angola, deine Mutter Ostdeutsche. Mhm. Wie haben die beiden sich kennengelernt?
Im Betrieb. Im Osten gab es ja so in vereinzelten Städten, beispielsweise auch Eberswalde, da wo meine Familie herkommt, gab es da einen großen Schlachtbetrieb. Das war tatsächlich zu der damaligen Zeit, als er aufgemacht hat, der modernste und größte Fleischproduzent in Europa. Und ich glaube, da haben, ich habe die Zahl gerade leider nicht parat, aber auf jeden Fall viele tausende Menschen gearbeitet. Und da haben sich dann meine Eltern quasi auf dem Weg zur Schicht kennengelernt, beziehungsweise das erste Mal da getroffen. Und ja.
Dein Vater kam als Vertragsarbeiter aus Angola und hatte, glaube ich, ganz andere Vorstellung, was ihn so erwartet. Also ich glaube, er hat nicht an den Fleischbetrieb gedacht.
Oder? Nee, also die Reise hatte nicht auf sich genommen, um da am Fließband Fleischwaren auszunehmen. Ganz vielen Vertragsarbeitern wurde, bevor sie nach Deutschland gekommen sind, bevor sie in die DDR gekommen sind, versprochen, dass sie in der DDR ein Studium beginnen können oder irgendwelche anderen Weiterbildungsmöglichkeiten. Das war so vereinbart, das waren diese sogenannten Vertragsarbeiterabkommen, ähnlich wie es sie auch in Westdeutschland mit Gastarbeiterabkommen gab. Und dann sollten quasi die Vertragsarbeiter hier ausgebildet werden, beim Wiederaufbau auch des Ostens mithelfen. Diese Biografien werden oftmals leider vergessen, wenn man über den Wiederaufbau von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg spricht, finden die Vertragsarbeiter selten Erwähnung dabei. Dabei haben die ja natürlich gerade im Osten auch einen großen Anteil dazu beigetragen. Und dann sollten sie eigentlich wieder zurück in ihre Heimat gehen, top ausgebildet, aber die wurden ja absolut nicht ausgebildet.
Wir können ja mal zeigen, wo Angola genau liegt, weil ich glaube, viele haben gar nicht so eine richtige Vorstellung. Hier sieht man es, Westen Afrikas, und immerhin 40 Millionen leben dort. War eine portugiesische Kolonie Luanda, die Hauptstadt am Atlantik, und deshalb wird da heute auch Portugiesisch gesprochen. Was ist es sonst für ein Land?
Ich würde sagen, das ist ein sehr kompliziertes Land, denn man muss verstehen, bis 1971 war Angola portugiesische Kolonie. Mhm. Darauf folgte, dann war es ein langer Unabhängigkeitskrieg, bis 1971 dann die Unabhängigkeit erreicht wurde. Und dann folgt erstmal ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg, in dem mein Vater ja quasi aufgewachsen ist. Und ich glaube, das sind so ganz viele Wunden und Brüche, die nicht geheilt werden konnten. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt irgendwas Traumatisches erlebe, muss ich das ja als individuelle Person muss ich das ja auch irgendwie verarbeiten, um irgendwie geheilt da rauszugehen. Und ich glaube, nicht anders ist es auch bei einer Gesellschaft. Und man sieht halt all diese Wunden und Brüche und auch Spuren des Kolonialismus noch bis heute in Angola. Mhm.
Das ist heute ein sehr junges Land. Von den 40 Millionen sind, glaube ich, die Hälfte unter 18. Ein sehr dynamisches Land. Aber der Reichtum auch der Rohstoffe gehört einer kleinen Clique, wie das leider in vielen afrikanischen Ländern ist. Als Vertragsarbeiter sollte oder durfte dein Vater eigentlich keinen Kontakt haben zur ostdeutschen Bevölkerung. Mhm. Trotzdem haben die beiden sich, deine Mutter und er, getroffen, haben sich geliebt, haben zwei Kinder bekommen, dich und deine Schwester. Deine Schwester ist 6 Jahre älter. Wie haben die dieses Zusammenleben erlebt? Weil ich kann mir vorstellen, da das ja eigentlich nicht gewollt war, ist deine Mutter nicht gerade beklatscht worden dafür, oder?
Nee, also ich glaube, viele Menschen innerhalb der Eberswalder Stadtgesellschaft, die haben sich dann schon von den Menschen, die mit Ausländern eine Familie gegründet haben, schon distanziert. Man wurde dann, also so habe ich auch meine Mutter verstanden, die wurde dann schon so Ausgrenzungserfahrungen. Guck mal, die hängt da jetzt mit den Ausländern rum. Mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Etc. Die sagt, ich will das auch gar nicht zitieren, weil das ist einfach ungute Nachrede. Und gerade dann, als es dann so im Zuge der Wendejahre, als dann immer mehr rassistische, rechtsextreme Gewalt einfach im Alltag stattfand, gab es natürlich auch niemanden, der sich mit meinen Eltern, aber auch mit anderen Betroffenen solidarisiert hat. Mhm. Keiner, der irgendwie jetzt mal gefragt hat, ey, braucht ihr Hilfe? Mhm. Kann man euch auf irgendeine Art und Weise helfen? Und ich finde, also thematisiere das auch in meinem Buch, und ich finde, das ist so aktuell wie noch nie, weil heute fragen sich auch viele Leute, was kann ich machen? Ich finde, Rassismus, Rechtsextremismus finde ich blöd, was kann ich dagegen machen? Ich will mich engagieren. Ja, es muss nicht jeder irgendwie auf eine Wir-sind-mehr-Demo am Brandenburger Tor gehen, sondern manchmal reicht es auch vielleicht, irgendwie im kleinen eigenen Kosmos zu schauen. Ich finde immer dieses Beispiel ganz gut, wenn ich Elternsprecher bin. Und auch wenn mein Kind jetzt nicht von Rassismus betroffen ist oder so, ich will aber irgendwie helfen, kann ich vielleicht schauen, okay, gibt es vielleicht in der Klasse meines Kindes ein Kind, das aus einem Nicht-Muttersprache-Deutsch-Haushalt kommt und vielleicht Hilfe bei den Hausaufgaben braucht. Also das kann auch schon so eine kleine Art von Solidarisierung sein und so Widerstand gegen rechts, weil es auch einfach ein starkes Zeichen ist. Und die Leute fühlen sich weniger allein.
Du hast angesprochen gerade, finde ich gut, dass du das sagst. Und es ist wirklich so einfach, scheinbar. Es muss nur gemacht werden. Und du hast da gerade die Wendejahre angesprochen. Und das war ja wirklich eine sehr ausländerfeindliche Zeit. Wir erinnern uns, hier im Norden Mölln brannte damals, wurde in Brand gesteckt, ein Asylbewerberheim. Und dann in Rostock-Lichterhagen, wo damals eben auch so ein ausländerfeindlicher Mob, wir haben hier die Bilder noch mal von damals, so ein Mob aus Neonazis und Mitläufern, ein Wohnheim für vietnamesische Vertragsarbeiter unter Applaus und Gejohle in Brand gesteckt haben. Und wie man sieht, es brannte lichterloh. Und nur durch wie ein Wunder ist da damals niemand getötet worden. Und anders war es in Eberswalde, wo ja du und deine Eltern herkommen. Da wurde ein Landsmann deines Vaters zu Tode geprügelt. 2 Jahre später berichtet dann die Tagesschau über das Urteil gegen die damaligen Täter.
Das Bezirksgericht Frankfurt-Oder hat heute 5 jugendliche Skinheads zu Freiheitsstrafen zwischen 2 und 4 Jahren verurteilt. Sie hatten im November 1990 in Eberswalde einen 28-jährigen Angolaner zu Tode geprügelt.
Ja, und dieser Angolaner, den kannten deine Eltern, der wohnte oder arbeitete auch in der Fleischfabrik. Wie haben deine Eltern das damals erlebt, diese Zeit? Was haben die davon erzählt? Du warst ja noch nicht geboren, du bist erst 95 geboren.
Also ich glaube, das kann man sich auch ganz gut, glaube ich, vorstellen, dass einfach so ein Terror, der ganz nah an einen rankommt, wenn man dann realisiert, oh, die meinen es ernst, die wollen uns umbringen, die wollen uns tot sehen. Und davon, ich glaube, auch wenn man nicht davon betroffen ist, davon muss man sich mal einen Begriff machen. Da werden einfach Menschen terrorisiert. Das sind, also die stehen im Visier von Terroristen. Und ich glaube, das hat man in der damaligen Zeit halt einfach nicht klar genug benannt. Waren ja auch relativ milde Strafen für so ein Verbrechen. Ja, und auch mit Rostock-Lichtenhagen. Also genau so ein so schreckliches Ereignis. Was war die Konsequenz aus Rostock-Lichtenhagen? Dann hieß es überall in der Öffentlichkeit, komischerweise machen immer die Ausländer solche Probleme. Es wurden dann ganz viele Leute, die in diesem Wohnheim gelebt haben, wurden dann abgeschoben oder in andere Wohnheime versetzt. Was ich wahnsinnig finde, weil was für ein Zeichen, was für ein Signal strahlt man damit in die Bevölkerung hinein? Und was für ein Signal strahlt man, dann gibt man quasi auch dem rechten Mob. Also ich finde mich auch immer spannend, diese Frage, was haben Rechtsextremisten für ein Ziel mit solchen Aktionen? Das werden die einmal gemacht haben, werden sehen, wir werden irgendwie gar nicht so richtig krass strafrechtlich belangt. Wir werden es nochmal machen. Und weil das Signal, was dann von den Institutionen und von der Öffentlichkeit dann kommt, ist dann eher, das wird dann eher verharmlost. Das sind dann, man hat früher immer gesagt, das sind so Schlägertrupps, aber es sind Rechtsterroristen. Und ich glaube, das sorgt natürlich dann auch bei den Betroffenen für so eine Hilflosigkeit. Man ist so, was soll ich jetzt machen? Fühlt sich dann so, glaube ich, so ein bisschen allein.
Hendrik und du, ihr kommt ja aus unterschiedlichen Milieus, aber ihr habt trotzdem auch ähnliche Erfahrungen gemacht und ihr verbindet ja auch euer Erzählen mit euren persönlichen Erfahrungen und persönlichen Orten. Und ein so ein Ort, der für dich ganz wichtig ist, in dem sitzen wir jetzt, das ist die Umkleidekabine in Cottbus im Internat. Denn deine Eltern, haben wir gerade ja schon gesagt, sind dann auch aus unsicherem Gefühl hier in Deutschland nach Angola und du bist in ein Sportinternat gekommen.
Ja, also zu Vollständigkeit. Also das war nicht nur allein die rechte Gewalt Ursache oder Auslöser dafür, dass sie gesagt haben, wir müssen uns in Angola eine zweite Heimat aufbauen, sondern einfach diese Perspektivlosigkeit. Die waren ja davon auch nicht ausgeschlossen. Es ging ja ganz vielen Leuten nach der Wende so, dass sie unter Armut gelitten haben. Also bei mir in Eberswalde war jeder Vierte arbeitslos. Und das ist eigentlich nicht normal. Und haben die gesagt, wir wandern nach Angola aus und ich wollte unbedingt Handball-Weltmeister werden, weil Deutschland 2007 gerade Weltmeister wurde. Und 2008 bin ich dann auf die Sportschule nach Cottbus, um,
Weltmeister zu werden.
Handball-Weltmeister zu werden.
Ja. Ja. Und dann sind die nach Angola. Hattet ihr denn Kontakt zwischendurch? Also habt ihr telefoniert, gelesen oder warst du erst mal 7 Jahre warst du auf dem Internat relativ allein?
Ja, man muss dazu auch wissen, dass 2008 ist mein Papa ausgewandert, meine Mama ist 2011 hinterher. Mein Papa hat da quasi erstmal, so dass wir die Grundlage geschaffen, ein Grundstück gekauft, einen vernünftigen Job gefunden, weil der auch viele europäische Firmen zu der damaligen Zeit noch so in diesem Ölbusiness gearbeitet haben. Und mein Papa hat einen ziemlich guten Job gefunden und dann ist meine Mama 2011 hinterher. Und ich glaube eigentlich erst dann war ich so richtig alleine gefühlt, weil meine Schwester war ja 6 Jahre älter als ich, aber die war ja selber noch ein Teenie heranwachsend. Natürlich hatte ich jetzt keinen Bock, Ersatzmama zu spielen. Und ich habe eigentlich all die Jahre immer so gut wie es geht versucht, so zu tun, als würde ich meine Eltern nicht vermissen. Weil ein echter harter Junge hat ja natürlich, vermisst ja seine Eltern nicht, der vermisst ja niemanden, ist ja ein harter Kerl. Und gerade diesen Internatskontext wollte man natürlich besonders cool und hart wirken unter den anderen Jungs.
Und jetzt Ost-Berlin Feminin.
Ja.
Das finde ich sehr schön, so ein harter, großer Kerl. Und du bist ja auch gar nicht so hart. Du hast ja einen ganz weichen Kern und warst, glaube ich, auch eher so ein Muttersöhnchen, würde man vielleicht sagen. Und jetzt sich behaupten mit all diesen anderen Jungs. Mhm. Wie hart war das denn, die Zeit?
Ja, also das beschreibe ich auch im Buch ganz gut mit so, habe ich immer so getan, dass ich ein harter Kerl wäre, bin und niemanden vermisse. Aber in Wahrheit natürlich, halt eigentlich, ja, ich habe meine Mama vermisst. Und in Wahrheit, Muttersöhnchen hätten mich die anderen genannt. Wie es war, also ich glaube, so in dieser, so geht es wahrscheinlich, diese Erfahrung machen, glaube ich, viele Jungs in diesem Alter, Präpubertät und Pubertät, dass man so irgendwie herausfindet, was cool ist, was einem gefällt und natürlich dann auch so typische Dynamiken, so ich möchte zu einer Gruppe dazugehören und mal macht man, spricht man einfach den Blödsinn nach, den andere Jungs dann auch sagen und ja, also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, diese ganze Jungs-Clique aus Cottbus im Internat und so, das war dann irgendwann sowas wie meine Ersatzfamilie. Mhm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann es dann schnell passieren, wenn dann Jungs die ganze Zeit nur so unter sich sind, die Erzieher, also die Pädagogen, die auf uns aufpassen mussten, die kreisen ja nicht über uns wie so Geier und gucken die ganze Zeit ganz genau, was sie machen, sondern wir haben ja auch Momente allein. Und ich glaube, so wie an jeder Schule es Mobbing gibt, gab es natürlich auch im Internat und an der Sportschule. Und ich glaube, dadurch, dass man dann halt wirklich 24/7 aufeinander hängt, kann man dem nicht so richtig dann entkommen. Und ich persönlich hatte dann schon die ein oder andere, ja, auch so ungeile Erfahrung mit irgendwelchen Älteren, die dann rassistische Sprüche abgelassen haben. Und ich dann, keine Ahnung, auch weil ich dazugehören wollte, habe das halt so weggelächelt. Ha ja, guter Witz, war natürlich kein Witz. Mhm. Das kann ich jetzt rückblickend sagen. Aber einfach nur aus diesem Gefühl heraus, ich möchte dazugehören, kann es natürlich auch schnell passieren, dass man sich selbst verleugnet und sich selbst untreu wird und anfängt, Sachen hinzunehmen, die man eigentlich nicht hinnehmen müsste. Mhm.
Du hast bis 2000, wie lange warst du? 2015 oder 17?
2008 bis 2015. Und jetzt kommt es. Dann wurde es für mich ein bisschen schwierig mit so, ich wusste, mein Abi wird schlecht. Mhm. Also wirklich schlecht. So mit Ach und Krach das Abi schaffen. Und dann dachte ich mir aber, ey, ich glaube, ich werde nicht mehr Handball-Weltmeister. Ich müsste ein duales Studium machen, weil ich will ja auch Geld verdienen. Ja. So. Dann habe ich gemerkt, mein Abi-Schnitt reicht gar nicht für ein duales Studium. Wiederholst du nochmal. Das Ding ist, bei dieser Entscheidungsfindung hat mir auch niemand geholfen. Also meine Eltern waren ja im 7000 Kilometer entfernten Angola. Wie können die das beurteilen? Dann habe ich mich dazu entschieden, eine Klasse zurückzustufen. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, Probetraining bei den Füchsen Berlin zu machen. Und wurde dann auch genommen und bin dann direkt zu den Füchsen Berlin gewechselt und habe dann in Berlin mein Abi zu Ende gemacht. Problem ist aber, weil so Bildung ist ja Ländersache in Deutschland. Ja. Das heißt, Berlin und Brandenburg hatten ein unterschiedliches Schulsystem. Ich musste noch mal das Jahr wiederholen.
Ach, dreimal?
Zweimal. Zweimal. Deshalb habe ich erst 2017 mein Abi gemacht. Ich war so gefühlt so der Onkel im Abi.
Aber du hast es geschafft und wie gesagt, du hast studiert und als Erster in der Familie. Und von daher Hut ab und die ganzen Preise, Grimme-Preis bekommen. Und du bist als einer von den Top 30 unter 30 gewählt worden vom Medium-Magazin. Ich meine, Hut ab, muss ich echt sagen.
Danke.
Großer Respekt. Da ging es ja bei dem ersten Film auch um diese großen Begriffe Heimat, Identität. Ist das was dich doll beschäftigt oder sagst du, ich bin Deutscher, ich habe zwar angolische Wurzeln durch meinen Vater, aber ist für mich kein Thema?
Ich glaube, das war ganz lange so. Mhm. Da war ich mir, glaube ich, aber auch in meiner, in dieser Zeit, also als ich noch genau so gedacht habe, war ich mir selbst in meiner Identität total unsicher, weil ich immer noch damit beschäftigt war, Leuten aus meinem Dunstkreis in Brandenburg davon zu überzeugen, dass ich ja auch Deutscher bin. Schaut mal her, wie gut ich Deutsch spreche und ich kenne die und die Gedichte und so. Ich bin ja einer von euch. So. Ich glaube, erst als ich über diesen Punkt hinaus war und mir gesagt habe, ja, das ist ja für die, kannst du ja im Mund fusselig reden. erst jetzt, glaube ich, habe ich so Und auch durch eine Reise, die ich letztes Jahr nach Angola gemacht habe, erst seitdem habe ich auch so diese Souveränität, mich mit einer gewissen Neugier und einer Offenheit meiner angolanischen Identität und meinen angolanischen Wurzeln zu widmen.
Du bist mit deinem Vater letztes Jahr nach Angola und zwar zur Großmutter gereist. Das war eine ziemlich aufwendige, komplizierte Reise. Erzähl.
Also mein Vater hat 2024 erfahren, dass seine Mutter noch lebt. Und er dachte ganz lange, er dachte eigentlich sein Leben lang, die wäre tot. Es meint ja vorhin, dass in Angola bis 71 Unabhängigkeitskriege waren. Das heißt, es wurden ganz viele Leute von den Portugiesen verfolgt. Deshalb wurde auch im Zuge dieser, in diesen Unabhängigkeitskriegen, wurde mein Vater von seiner Mutter getrennt. Und dann haben die sich nie wieder gesehen. Mhm. Und dann hat er dann dachte er auch natürlich, sie wäre tot. Danach folgt ja noch ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg. Und dann hat das 24 haben wir dann erfahren, dass seine Mutter noch lebt. Und es war so, also mein Papa ist jetzt über 60 und der ist von seiner Mutter getrennt worden, als er 8 war. Das ist, glaube ich, schon eine krasse Veränderung. So. Und ich, für ihn war klar, ich muss dahin, ich muss meine Mama noch mal sehen. Und ich war so, ich muss unbedingt mitkommen, weil dann damit ich auch irgendwie meine Herkunft und meine Wurzeln besser verstehen kann.
Und deine Familie mal kennenlernst, die du auch in Angola hast.
Total. Und das war echt so ein richtiger, das hat so richtig, ich würde sagen, bei meinem Vater wahrscheinlich auch viele große, eine große Wunde geschlossen. Mhm. Bei mir extrem viele Fragen einfach haben sich in Luft aufgelöst. Es sind neue Fragen auch dazugekommen. Ja. Aber so Fragen, auf die ich auch Bock habe, mich denen zu stellen,
Was sind das für Fragen?
Wie jetzt beispielsweise die angolanische Kultur ist. Mhm. Also Angola, wie ich das Land zuvor kannte, und meine Eltern haben ja da gelebt, ich war da auch ein paar Mal zu Besuch, das ist halt so portugiesische Kolonie gewesen, es sah alles so, auch so gerade in den urbanisierten Gegenden, es sah alles so sehr nach so angewässertlicht aus und man hat nirgends irgendwo noch Spuren von originaler angolanischer Kultur und Tradition gesehen, weil tatsächlich haben die Portugiesen, ähnlich wie die Franzosen, eine gewisse Art von Kolonialpolitik betrieben, die darauf abzielte, die indigene Kultur und Tradition auszulöschen. Also in Angola, das ist das einzige Land in Westafrika, wo niemand mit den Händen isst. Und eigentlich ist es in ganz Westafrika, gehört es zur Kultur, dass du bestimmte Speisen einfach mit den Händen isst, weil die Speise muss man so essen, weil so, das hat was mit der Beständigkeit der Lebensmittel dann noch teilweise zu tun. Und wenn man in Angola mit den Händen isst, wird man blöd angeguckt. Und es hat damit was zu tun, dass es den Menschen jahrhundertelang eingeredet wurde, dass das gegen die Bibel ist und etc. Da haben ja große Missionierungsaktionen stattgefunden. Und das war das eine Angola, was ich halt kannte, also was nicht so richtig greifbar war. Und ich wusste auch nur, okay, Leute sprechen da Portugiesisch. Und dann auf einmal ganz weit im Osten, wo es sehr, sehr ländlich und dörflich war, habe ich dann auf einmal gesehen, ah krass, das ist angolanische Kultur. Hier sprechen die Leute auch nicht Portugiesisch, sondern eine indigene Bantu-Sprache. Und ich war so, krass. Also das Land spricht nicht nur Portugiesisch, sondern es hat auch was Eigenes. Und das ist jetzt so für mich total spannend, das irgendwie herauszufinden und hab da voll Bock drauf.
Lass uns aber kurz noch mal auf Hundeheimat kommen. So heißt nämlich dein Buch. Warum eigentlich Hundeheimat?
Das ist ein Spielbegriff, finde ich. Mein Papa hat mich schon immer gefragt, wenn ich als kleiner Racker immer Mist gebaut habe, hat er gefragt, wer bist du in Hundeheimat? Und ich glaube, der hat einfach ein angolanisches Sprichwort 1:1 ins Deutsch übersetzt. Und selbst wenn er es nicht gemacht hat, ich weiß bis heute nicht so richtig, was das bedeutet. Aber das finde ich ja so spannend, weil der Begriff hat mich dann irgendwie bis heute so begleitet oder so verfolgt. Irgendwie ist einfach so hängen geblieben. Der war so präsent einfach. Und ich verbinde mit dem Begriff halt irgendwie so diese großen Fragen so um die Rolle in der Gesellschaft, in der man lebt. Also welche Rolle hat man da als Person? Wer ist man innerhalb dieser Gesellschaft? Zu wem gehört man? Was alle Fragen rund um Identität und Zugehörigkeit. Deshalb finde ich den Begriff eigentlich ganz ja, witzig, spielerisch, wenn man damit auch so viel anfangen kann. Also das hat mich irgendwie während des Schreibens zum Nachdenken angeregt.
Thema, und du möchtest natürlich auch andere anregen zum Nachdenken, finde ich. Ja. Man kommt auf jeden Fall ins Nachdenken, wenn man das Buch liest. Das Thema Rassismus spielt natürlich auch eine Rolle. Erfährst du die, erlebst du die heute noch genauso wie früher?
Nee, wahrscheinlich so in Kommentarspalten, wenn irgendwelche, weiß ich nicht, anonymen Profile mit Schäferhund und Deutschlandfahne mir da irgendwie fiese Sachen drunter schreiben. Aber ich glaube, das kann ich so ganz gut von mir weisen und dann einfach löschen oder ausblenden. Und ich glaube, so diese alltägliche Bedrohung oder das Gefühl von Bedrohung oder ich muss jetzt aufpassen, welche Straße ich jetzt gehe, hat, glaube ich, zum einen was damit zu tun, dass ich jetzt in Berlin lebe, aber vielleicht auch, weil ich jetzt 2 Meter groß bin und erwachsen bin.
Da traut sich keiner mehr. Du musst mir irgendwann noch die Frage beantworten, ob das auch noch dein Land ist, wenn die AfD hier die ein Bundesland nach dem anderen vielleicht gewinnt. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Jetzt noch sage ich, wer morgen kommt, nämlich die Wildschützerin Michi Schreiber. Und zusammen mit ihrem Mann Marc Schreiber kommen die morgen aufs Sofa. Ein Duo, und es geht weiter mit ihrem Landesprogramm. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Dankeschön und danke für dieses spannende Gespräch.
Danke.